Hallöchen, Alexander ist im Mikrofon, mal wieder. Die Woche endigt, für manche beginnt sie ja auch, die Woche endigt mit einem hoffnungsvoll erholsamen Ruhetag und heute hörst du eine neue Sendung mit kleiner Kraft und hoffentlich spürbarer Wirkung. Aber das mit der Wirkung, das habe ich ja gar nicht in meiner Hand, habe es dem Herrn hingelegt, ich habe es ihm gesagt, im Gebet vor der Sendung. Was wir Erdenbewohner ihm bringen, ist doch nur eine kleine Kraft. Die Kraftwirkung muss vom Herrn kommen, sonst ist es nichts. Mensch, wie geht's dir denn heute? Lange nichts mehr gehört von dir. Bist du gesund und munter? Gut gelaunt oder eher nicht so? Jetzt zumindest kannst du dich für mindestens eine halbe Stunde zurücklehnen, vielleicht sogar die Beine hochlegen und einfach mal die extra für dich ausgewählten Inhalte genießen, mit deinem Lieblingsgetränk vielleicht oder aber auch mit einem kleinen Snack. Gönne dir jetzt einfach etwas Gutes. Heute gibt's zu Beginn einen ausgesuchten Text eines messianischen Juden. Wer bin ich, ist der Titel. Das fragt sich dieser Mann jüdischen Glaubens, und zwar kurz bevor er beginnt, in der Bibel zu lesen. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Er beginnt, den Herrn Jesus Christus als einen Rabbi zu verstehen. Und er findet recht bald einen Zugang zu seinen Worten. Die hat Jesus übrigens damals zu Menschen jüdischen Glaubens gesprochen, überwiegend. Es ist ein Kurzzeugnis und ich denke, es hat auch uns etwas zu sagen.
Andreas findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist, Christus. Er führte ihn zu Jesus, Johannes 1, 41, 42. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat, und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Johannes 1, 45 und 46. Wer war ich wirklich? William erzählt, ich bin als Sohn einer jüdischen Familie in Tunesien geboren. In den 1950er Jahren zogen meine Eltern nach Paris. Damals fing ich an, mir Fragen über meine Identität zu stellen. Mit 16 Jahren ging ich nach Israel, um dort für ein halbes Jahr in einem Kibbutz zu leben. Das war eine außerordentliche Erfahrung, die meine Fragen vertiefte. Wer war ich wirklich? Ein Jude, geboren in Tunesien, aufgewachsen in Frankreich, immer auf der Suche nach seiner Identität. Sollte ich die Kultur meiner Eltern annehmen? Oder sollte ich die Tradition meiner Vorfahren ablegen und mich ganz in die französische Kultur integrieren? Im Kibbutz lernte ich Judy kennen, eine Christin aus Kanada, die das Land der Bibel entdecken wollte. Ich stellte ihr Fragen über ihren Glauben und schließlich kaufte ich mir eine Bibel. Je mehr ich darin las, desto mehr Fragen kamen in mir auf. Aber schon damals fand ich in der Bibel auch viele Antworten. Die Bibel erwähnte Persönlichkeiten, die mir vertraut waren, wie Abraham, Mose und König David. Ich entdeckte, dass sie ein Leben mit Gott geführt hatten. Das, was ich las, überraschte und fesselte mich immer mehr. Und dann machte es wirklich Klick. Auch ich, ein tunesischer Jude, konnte mit Gott in Verbindung treten und sogar eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Das Bild, das ich bis dahin von Jesus gehabt hatte, wurde völlig auf den Kopf gestellt. Ich hatte ihn immer als Nichtjuden gesehen, doch beim weiteren Lesen erkannte ich in ihm einen Rabbi, der ganz anders war als der, den man mir beschrieben hatte. Ich stellte fest, Jesus liebte das jüdische Volk. Wer war ich wirklich? Ich erkannte in Jesus einen Rabbi, der die Wahrheit sprach. Er redete in einer Weise, die jeder Jude verstehen konnte und auf eine Art, die mich erstaunte. Das konnte ich in allen Berichten der Evangelien feststellen. Nach einigen Wochen erklärte ich, dass ich wirklich davon überzeugt war, dass Jesus der Messias ist. Ich betrachtete mich als einen seiner Jünger. Ich brauchte dazu keine besondere Offenbarung, sondern nur den einfachen Glauben an ihn und sein Wort. Ich bekam die Gewissheit, dass ich Jesus Christus angehörte der gestorben und auferstanden war, damit ich ewiges Leben empfangen konnte. Als ich nach Frankreich zurückkehrte, reagierten meine Eltern ziemlich ungehalten auf meine neuen Überzeugungen. Sie fühlten sich betrogen. Alle Hoffnungen, die sie in mich gesetzt hatten, waren zerschlagen. Dann ging ich nach Kanada. Dort durfte ich im Jahr 1976 Judy heiraten. Die Liebe hatte uns zusammengeführt. Dass meine Eltern nicht bei unserer Hochzeit zugegen waren, bedauerte ich sehr. Doch seitdem ich meinen Glauben an Jesus Christus bekannte, sprachen sie nicht mehr mit mir. 11 Jahre lang verweigerten sie jeden Kontakt. Das änderte sich erst, als unsere Kinder geboren wurden. Dafür bin ich Gott dankbar. Ich habe nie bereut, dass ich mein Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt und mein Leben in seine Hände gelegt habe. In ihm habe ich die Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens gefunden. Ewig werde ich Gott dafür danken.
Hier geht es weiter mit einer Publikation von Bruderhand Medien. Es handelt sich um den Text eines neuen Traktats mit dem Titel »Sicher ans Ziel«. Johannes Tauberschmidt ist der Autor des Textes. Ich habe Johannes persönlich gefragt, ob ich diesen Text im Radio senden darf, und er willigte ohne Zögern ein. Johannes hat bei der Herausgabe eng mit Manfred Röseler vom Missionswerk Bruderhand zusammengearbeitet, der wiederum mit einer Assistentin in der Verwaltung das Layout des neuen Traktats gestaltet hat. Das Traktat oder der Flyer kann in gewünschter Menge direkt bei Bruderhand Medien bestellt werden. Die Bestellnummer ist 53 0, Ausgabe 2021. Die Telefonnummer des Missionswerkes lautet 05149 98910. Ich wiederhole, die Telefonnummer des Missionswerks Bruderhand lautet 05149 98910. Die E-Mail-Adresse ist info@bruderhand.de.
Migros Dynamis. Eine kleine Kraft.
Sicher ans Ziel. Ist es nicht ein schönes Gefühl, wenn wir aus dem Navigationsgerät hören, Sie haben Ihr Ziel erreicht? Dieser Satz tut gut, besonders wenn wir vorher orientierungslos umhergeirrt waren. Genauso wie bei einer Autofahrt kann es uns auch in unserem Leben ergehen. Das Ziel im Blick behalten. Unser Leben gleicht einer langen Autofahrt. Ach, gäbe es doch auch da die Möglichkeit eines Navis. Wie super wäre es doch, wenn wir darin einfach Ziel oder Heimatadresse eingeben könnten, dorthin navigiert werden und am Ende hören könnten, Ziel erreicht. Unsere Fahrt im Leben beinhaltet ebenfalls einen Start und irgendwann auch ein Ziel. Wir stecken uns auch kleine Zwischenziele im Leben, um einmal ein großes Ziel zu erreichen. Unsere Zukunftsperspektive ist prall gefüllt von fantastischen Vorstellungen, Sehnsüchten und super Ideen. Wir reisen ganz nach unserem Fahrplan. Doch wir alle mussten schon mit Erschrecken feststellen, dass die Realität oft anders als unsere Träume aussieht. Im Stau und auf der Bremse. Zahlreiche Baustellen und Staus holen uns von unserem hohen Tempo herunter. Wir werden abgebremst. Und wenn es noch heftiger kommt, heißt es sogar von der Fahrbahn abgekommen. Die Schäden können folgenschwer sein, bis hin zum Totalschaden. Auch in unserem Leben müssen wir Rückschläge und Verluste hinnehmen. Das ist zutiefst enttäuschend. Es kann uns depressiv machen und zur Resignation führen. Wie geht es weiter? Gibt es noch die Möglichkeit, mit Freuden weiterzuleben? Man sagt so schön, das Ziel bestimmt den Weg. Und doch gleichen unsere Wege oft einer turbulenten Achterbahnfahrt mit vielen unangenehmen Überraschungen. Das zuverlässige Navi fürs Leben. Wir wünschen uns, dass wir am Ende unserer Lebensfahrt die Navi-Stimme hören, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Gibt es eine Garantie dafür, dass wir dieses Ziel erreichen? Ja, wir müssen bereit sein, das Steuer unseres Lebens in die Hand eines absolut zuverlässigen Reiseführers zu geben. Das ist die Hand des allmächtigen Gottes. Er ist der Schöpfer, der Architekt und Planer unseres Lebens. Er hat uns eine Art Navi für unser Leben mitgegeben.
Es ist die Bibel, das Wort Gottes. Ich nenne es ein himmlisches Navigationsgerät. Darin wird das Ziel und auch die Route unseres Lebens angezeigt. Die Route wird neu berechnet. Sind wir einmal von der geplanten Route abgekommen, heißt es, die Route wird neu berechnet. Auch in unserem Leben haben wir so manche Irrfahrten, ja sogar manche Unfälle zu beklagen. Die Bibel sagt dazu, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, Jesaja 53, Vers 6. Gott hat uns in der Bibel Gebote und Lebensregeln mitgegeben. Sie ist gewissermaßen eine Straßenverkehrsordnung für unser Leben. Eigentlich bietet die Bibel bei Beachtung und Einhaltung eine völlige Schutzfunktion. Doch wir verhalten uns gegenüber Gott wie dickköpfige und eigenwillige Schafe. Jeder Mensch geht lieber seinen selbstgewählten, egoistischen Weg. In Gottes Augen sind wir schlechte Verkehrsteilnehmer. Wenn schon jeder Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung Strafe nach sich zieht, sollten dann nicht auch unsere Übertretungen der Maßstäbe und Gebote Gottes Konsequenzen haben? Wer den ewigen Gott verwirft, wird konsequenterweise ewig von ihm getrennt sein. Durch unsere Fehltritte haben wir alle zahlreiche Strafpunkte angehäuft. Jeder von uns ist mit Sünde behaftet. Vor Gottes Radaraugen können wir nichts verbergen. Die Route unseres Lebens muss neu berechnet werden. Die Chance unseres Lebens. Wie schön ist es doch, bei Gott gibt es die Möglichkeit der Umkehr und eines völligen Neuanfangs. Wir müssen uns dafür an Jesus Christus, den Sohn Gottes, wenden. Vielleicht fragen Sie, wozu brauche ich Jesus? Geht es nicht auch gut ohne ihn? Gewiss können wir auch ohne ihn durchs Leben reisen. Doch ob wir ohne ihn am Ziel ankommen, bleibt die große Frage. Jesus will und wird uns durchs Leben zum Ziel navigieren. Er sagte von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Die Strafe, die wir als Gottes Verkehrssünder verdient haben, nahm Jesus stellvertretend auf sich. Er starb als der Sündlose und Vollkommene am Kreuz auf Golgatha für alle unsere Verfehlungen. Er, der Gerechte, starb für uns, Ungerechte. Somit können wir durch Jesus Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben haben. Jesus bietet jedem Menschen die Chance eines Neubeginns. In der Bibel wird uns Jesus vorgestellt als der gute Hirte, der sich liebevoll um seine Schafe kümmert, sie versorgt, beschützt und richtig führt. Er sagte von sich, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Johannes 10, Verse 11, 27 und 28. Die Möglichkeit zum Wenden. Nach Möglichkeit bitte wenden. Auf diese Stimme aus dem Navi hören Sie in der Regel gern. Warum sollten wir nicht darauf hören, wenn uns der lebendige Gott zur Umkehr auffordert? Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung. Lassen Sie sich auf eine neue Zielvorgabe ein. Folgen Sie der Route, die Jesus, der gute Hirte, Ihnen vorgibt. Er liebt Sie und will Ihnen helfen. Wie kann eine solche Wende Ihres Lebensfahrzeuges ganz praktisch geschehen? Wenden Sie sich im Gebet an Jesus Christus. Bringen Sie ihm zuerst den ganzen Müll Ihres Lebens. Sagen Sie ihm, dass es Ihnen leid tut, dass Sie vorher ohne ihn gelebt haben. Es gibt sicher auch in Ihrem Leben viele Vergehen Gott gegenüber, die die Bibel Sünde nennt. Wir sind an Gott und an unseren Mitmenschen schuldig geworden. Wir haben in Gedanken, Worten und Taten gesündigt. Sagen Sie Jesus, dass Ihnen Ihre Sünden leid tun und bitten Sie ihn um Vergebung aller Schuld, die sich in Ihrem ganzen Leben angesammelt hat. Die Bibel verspricht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannesbrief 1, die Verse 8 und 9. Laden Sie nun Jesus Christus ein, in Ihr Leben zu kommen. Bitten Sie ihn, die Führung Ihres weiteren Lebens zu übernehmen. Machen Sie damit Jesus, im Bild gesprochen, zum Reiseführer Ihres Lebens. Er wird Ihr Gebet erhören, Ihnen Ihre Sünden vergeben und Sie zu einem Kind Gottes machen. In der Bibel lesen wir, allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wenn Sie Jesus ihr Leben anvertraut haben, haben Sie schon jetzt das ewige Leben. Mit ihm dürfen Sie sich darauf freuen, einmal nach diesem Leben das Ziel, die Herrlichkeit bei Gott, zu erreichen. Das ist das höchste Ziel, einmal in ewiger und ungetrübter Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus sein zu können. Jesus sprach von dieser Freude, als er sagte: Freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10, Vers 20. Jesus macht uns damit zu Bürgern des Himmels und schenkt uns die himmlische Staatsbürgerschaft. Ist das nicht großartig? Er bringt uns in den Himmel, wo er uns vollkommene Ruhe und Frieden garantiert. Er möchte uns für alle Ewigkeit bei sich in der himmlischen Herrlichkeit haben. Lesen Sie in der Bibel und vertrauen Sie völlig seinem Wort. Mit Jesus kommen Sie ganz sicher ans Ziel. Johannes Tauberschmidt.
Das war soeben eine Publikation von Bruderhandmedien. Es ist ein neues Traktat mit dem Titel Sicher ans Ziel. Johannes Tauberschmidt hat den Text verfasst. Danke dir, Johannes, dass ich diesen Text auf DWG Radio senden darf. Für Johannes Tauberschmidt ist damit sozusagen auch ein Traum wahr geworden. Er engagiert sich bereits viele Jahre unter anderem in der Büchertischarbeit seiner Gemeinde. Johannes wollte schon länger ein Traktat herausbringen. Nun ist dieser Wunsch Wirklichkeit geworden. Hoffentlich erreicht dieser Flyer mit seiner frohen Botschaft die Herzen von vielen, vielen Menschen. Das ist heute mein Gebet. Den Flyer Sicher ans Ziel kannst du bei Bruderhand Medien bestellen. Die Bestellnummer ist 530, Ausgabe 2021. Weitere Infos findest du unter bruderhand.de. Hier geht es weiter mit einem knappen Trainingskurs für persönliche Evangelisation von Volker Braas aus dessen Buch Menschenfischer werden. Hier geht der Autor auf Hinderungsgründe für die persönliche Evangelisation ein und das hilft uns, diese zu erkennen und zu überwinden.
Migros Dynamis. Eine kleine Kraft.
Warum spreche ich so selten mit anderen Menschen über Jesus Christus? Nachfolgend werden einige mögliche Gründe genannt. Bitte denke über diese Gründe nach. Überlege jeweils, ob der Grund auf dich zutrifft oder nicht. Kreuze bitte drei der Gründe an, die am stärksten auf dich zutreffen. Ich weiß eigentlich nicht, was ich sagen soll, wenn ich mit jemandem über Jesus Christus reden soll. Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, mit anderen über Jesus Christus zu sprechen. Ich wüsste nicht, mit wem ich über Jesus Christus sprechen sollte. Wenn tatsächlich eine Diskussion entstehen sollte, dann wüsste ich einfach nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Wenn ich es mir so recht überlege, dann bereitet es mir eigentlich keine Not, dass meine Freunde ohne Jesus Christus verloren gehen. Ich weiß, dass ich erst noch Dinge in meinem Leben in Ordnung bringen muss, um brauchbar für den Herrn Jesus zu sein. Eigentlich kann ich nicht mit voller Gewissheit sagen, dass ich eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus habe. Ich kenne Jesus Christus zwar, ich erlebe seine Kraft und sein Wirken aber nur selten. Ich will kein Heuchler sein. Ich habe Angst davor, dass andere das ablehnen, was ich sage. Ich habe Angst davor, dass die anderen mich ablehnen oder belächeln, wenn ich ihnen etwas über den Glauben an Jesus Christus sage. Ich bin zu wenig motiviert, um Zeugnis zu geben. Ich kann meinen Glauben anderen nicht verständlich erklären. Und andere Gründe. Wenn wir die genannten Hinderungsgründe einmal in Gruppen zusammenfassen, kristallisieren sich drei Hauptgründe heraus: Mangel an Heiligung, Gleichgültigkeit, Unsicherheit oder Angst. Diese drei Hauptgründe wollen wir uns im Folgenden einmal näher anschauen.
Übrigens, welchen von diesen Hauptgründen würdest du deine angekreuzten Gründe zuordnen? Mangel an Heiligung. Heiligung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Brauchbarkeit im Dienst für Gott. Sünde in unserem Leben wirkt sich immer blockierend auf die Wirksamkeit des Heiligen Geistes aus. Daher sollten wir nicht leichtfertig mit der Sünde umgehen oder gar Sünde in unserem Leben dulden. Nachfolgend wollen wir uns zwei Bereiche einmal näher ansehen. Erstens, unglaubwürdiger Lebenswandel. Ein großes Hindernis, Menschen zu Christus zu führen, ist ein unglaubwürdiger Lebenswandel. Die weltliche Gesinnung von Lot hatte fatale Auswirkungen, als er seine Schwiegersöhne vor dem drohenden Tod retten wollte. Wie reagierten die Schwiegersöhne auf seine Aufforderung, sich retten zu lassen? Vergleiche 1. Mose 19, Vers 14. Nur in dem Maße, wie du in deinem Alltag mit und für den Herrn Jesus lebst, wirst du ihn auch glaubwürdig bezeugen können. Zweitens, Gebundenheiten. Der Teufel hat großes Interesse daran, uns mit bestimmten Sünden zu fesseln. Wir erleben Niederlagen, schämen uns und resignieren. Durch die Gebundenheiten, offensichtliche oder verborgene, sind wir mit unserem Leben kein Zeugnis für die befreiende Macht Jesu. Darum haben wir auch keine Freude, von ihm zu reden. Ein Beispiel soll das noch etwas verdeutlichen. Wie will ein Raucher einem Drogenabhängigen glaubwürdig bezeugen, dass Jesus Christus ihn von seiner Sucht freimachen kann, wenn er selbst mit einer Zigarette in der Hand vor ihm steht? Was wird der Drogenabhängige vermutlich einwenden? In der Bibel steht in Galater 5,1: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Knechtschaft belasten. In Johannes 8,36 lesen wir: Jesus Christus, der Sieger über die Sünde, verspricht uns, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Johannes 8, Vers 36. Darum wollen wir uns ermutigen lassen im Glauben an die Zusagen und die Kraft Jesu, diese Befreiung in allen persönlichen Bereichen in Anspruch zu nehmen. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit kann mit dem Charakter einer Person zu tun haben, kann im geistlichen Bereich aber auch andere Ursachen haben. Einige der möglichen Ursachen sind nachfolgend genannt. Bitte schlage die jeweils genannten Bibelstellen nach und überlege, was sie für dich bedeuten. Erstens, mangelndes Bewusstsein, wie sehr Gott die Verlorenen liebt und will, dass sie alle errettet werden. Johannes 3, Verse 16 und 17, 1. Timotheus 2, Vers 8, 2. Petrus 3, Vers 9 und andere. Zweitens, mangelnde Überzeugung, dass ein unerretteter Mensch wirklich ewig verloren ist. Johannes 3, Verse 18 bis 36 und andere. Drittens, mangelnde Anteilnahme am Schicksal der Verlorenen. Matthäus 9, Vers 36, Lukas 19, Verse 41 und 42, Lukas 10, Vers 33. Viertens, mangelnde Vorstellung vom Wert einer Seele. 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19, Lukas 15, Vers 7, Apostelgeschichte 8, Vers 26 fortfolgende. Wie können diese vier Mangelerscheinungen überwunden werden? Notiere deine Überlegungen. Unsicherheit oder Angst? Die Angst hat zwei Bereiche. Zum einen ist es die Angst, belächelt oder gar zu einem Außenseiter zu werden, zum anderen die Angst, nicht so recht zu wissen, was man sagen soll. Erstens die Angst, Spott oder Ablehnung zu ernten. Diese Angst hat etwas damit zu tun, dass es uns mehr um uns als um den Herrn Jesus geht. Wir fürchten um unser Image, auch wenn wir unseren Herrn dadurch enttäuschen. Tatsächlich kann uns das Bekenntnis zu Jesus Christus Nachteile bis hin zu Verfolgung einbringen, aber Jesus hat uns nichts anderes verheißen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass ein klares Bekenntnis zu unserem Glauben an Jesus Christus manchmal unerwartete positive Reaktionen zur Folge hat. Zum Beispiel, ich wünschte, ich hätte auch so einen Halt im Leben, anstatt ablehnende Äußerungen. An einem gesunden, manchmal auch übersteigerten Selbstbewusstsein fehlt es uns häufig nicht. Was wir aber viel dringender brauchen, ist ein gesundes Christusbewusstsein. Darum wollen wir uns neu bewusst machen, welch einen einzigartigen und mächtigen Herrn wir haben. Wir stehen im Dienst des Königs der Könige und des Siegers von Golgatha. Und zu ihm wollen wir uns auch ohne Angst bekennen. Nachfolgend noch einmal einige Bibelstellen, welche uns zu einem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus ermutigen. Wir sind Gesandte und Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5, Verse 20 und 21. Wir haben keinen Grund, uns des Herrn Jesus und seines Wortes zu schämen. Philipper 2, Verse 9 bis 11, Markus 8, Vers 38 und Römer 1, Vers 16. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott, der Glaube an Gott allgemein reicht nicht aus. Johannes 14, Vers 6, Apostelgeschichte 4, Vers 12, Jakobus 2, Vers 19 und andere. Jesus Christus ist die einzige Lösung für unsere Probleme. Schreibe auf, unter welchen Problemen Menschen leiden. Überlege, ob und wie bzw. warum der Herr Jesus die Lösung für das jeweilige Problem ist. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus und ganz persönlich an dich. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. 2. Timotheus 1, die Verse 7 und 8. Zweitens, die Angst zu versagen. Diese Angst ist ebenfalls unter Christen weit verbreitet, aber oft unbegründet. Wir müssen keine Spezialisten sein, die auf jede Frage eine Antwort haben, aber wir sollten uns schon damit vertraut machen, wie wir das Evangelium verständlich weitergeben können. Auch mit den häufigsten Fragen und Einwänden sollten wir uns vertraut machen und überlegen, was wir darauf antworten können. Besonders in Teil C und D dieses Buches werden in einigen Lektionen Hilfen gegeben, um diese Angst überwinden zu können. Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die Lektionen B6 und B7 über das Gebet und den Heiligen Geist, denn hier wird uns der Schlüssel zu einem freimütigen Bekenntnis gezeigt.
Die Sendezeit ist vorbei und du kannst noch ein wenig sitzen bleiben und einfach mal nichts tun. Entspanne dich und denke gerne ein wenig über das Gehörte nach. Ich hoffe, es war ein Segen für dich. Ich wünsche dir also einen gesegneten Ruhetag und zwar mit den Worten, die in biblischer Zeit dazu verwendet wurden, das Bundesvolk Gottes Israel zu segnen. Aaron hat das, denke ich mal, gesagt, nachdem Mose es ihm gesagt hatte, kurz nachdem Gott es Mose gesagt hat. Du findest diese Bibelworte im 4. Buch Mose, Kapitel 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Mach's gut, bis zur nächsten Woche, zur gleichen Sendezeit. Ade.